Hoffnungsvoll in einer hoffnungslosen Welt. In Seuzach, wo ich tätig bin als Pfarrer, gehen wir durch den ganzen ersten Petrusbrief. Und das ist so das Oberthema: hoffnungsvoll in einer hoffnungslosen Welt. Es ist zu fragen, ist das heute noch möglich? In einer Welt, die seit ihren Anfängen bis heute sich wirklich nicht zum Besseren verändert hat. Der Traum von einem guten, erfüllten und intakten Leben oder auch die Sehnsucht nach einer besseren, einer gerechteren, nach einer heilen Welt haben sich doch nicht erfüllt. Die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt. Was soll man da noch hoffen? Für Friedrich Nietzsche ist die Hoffnung in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie, die unerfüllte Hoffnung, die Qual des Menschen verlängert. Also, hey, dir würde es besser gehen, wenn du aufhören würdest zu hoffen. Du wirst nur enttäuscht. Ganz anderer Meinung ist da der emeritierte Papst Benedikt XVI. In seiner Enzyklika Spe Salvi schreibt er: Wir brauchen die kleineren oder größeren Hoffnungen, die uns Tag um Tag auf dem Weg halten. Also er sagt, ohne diese kleineren Hoffnungen können wir gar nicht leben. Ich muss wissen, warum ich am Morgen aufstehe, dass es sich lohnt, auch etwas zu tun. Ich muss etwas Positives vor mir haben, sonst stehe ich gar nicht mehr auf. Also wir brauchen die kleineren Hoffnungen, damit wir überhaupt durch den Tag kommen. Aber, und jetzt schreibt er weiter, folgerichtig, sie reichen nicht aus, diese kleineren Hoffnungen. Ohne die große Hoffnung, die alles andere überschreiten muss. Diese große Hoffnung kann nur Gott sein, der das Ganze umfasst und der uns geben und schenken kann, was wir alleine nicht vermögen. Der gottlose Nietzsche hat nicht erkannt, dass das Übelste der Übel in dieser Welt nicht von der Hoffnung kommt, sondern von der Rebellion gegen Gott, die einen Menschen in eine hoffnungslose Sackgasse hineinbringt, in eine Sphäre des Fluches, in einen Teufelskreis hinein, aus der er sich selbst nicht befreien kann. Also wenn der Mensch unter unerfüllten Hoffnungen leidet, dann nur, weil er sich auf trügerische Hoffnungen stützt, meistens auf sich selbst. Statt sich auf die eine große Hoffnung zu verlassen, die von Gott kommt und die sich in Jesus Christus erfüllt. Hoffnungsvoll in einer hoffnungslosen Welt. Wie können wir das? Antworten liefert uns der erste Petrusbrief. Heute Morgen schauen wir uns von seinen vielen Antworten eine Antwort an. Die finden wir im Kapitel 3. Nächste Folie, die lesen wir mal miteinander. Diesen Abschnitt, Kapitel 3, Vers 9 bis 12. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern segnet stattdessen, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen mag, der muss seine Zunge mit der Bosheit aufhören lassen und seine Lippen mit der Falschheit. Er muss sich vom Bösen wegwenden und Gutes tun, suchen muss er den Frieden und ihm nachjagen. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Antlitz des Herrn ist aber gegen die, die Böses tun. Nächste Folie. Hoffnungsvoll in einer hoffnungslosen Welt. Petrus sagt uns in diesem Abschnitt, indem wir als Gesegnete segnen. Indem wir als Gesegnete segnen. Aber was heißt das? Und wie können wir das? Petrus begründet gleich dreifach, warum wir segnen sollen. Und in seiner dreifachen Begründung liefert er uns auch noch eine dreifache Anwendung, wie wir das tun können. Ich komme also gleich zur ersten Anwendung, die grundlegend ist, um segnen zu können. Erste Folie. Segnen, indem wir auf Vergeltung verzichten. Das erstaunt, wenn wir von Segnen hören, dann denken wir an die Kindersegnung, Segnung, wo man die Hände auf jemanden legt und dann betet man, dann segnet man. Das ist auch Segnen, aber Segnen heißt noch viel mehr. Und das Wesentliche des Segnens spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Petrus thematisiert sie. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Oder Scheltwort mit Scheltwort. Oder Schimpfwort mit Schimpfwort. Sondern im Gegenteil. Und jetzt kommt er zum Gegenteil. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu erben. Also, um eine Vorstellung darüber zu bekommen, was Segnen heißt, lässt Petrus uns wissen, was das Gegenteil ist. Nun wissen wir schon viel. Böses mit Bösem vergelten, das Gegenteil von Segnen. Das Böse, von dem Petrus hier spricht, das wissen wir, das ist sehr vielgestaltig. Immer aber dabei ist die Gewalt im Spiel. Die Gewalt, die das Böse aktiviert und eskalieren lässt. Das Böse zeigt sich nicht nur in körperlicher Gewalt, die zu körperlichen Verletzungen führt, sondern auch in psychischer Gewalt, die oft auch verbal mit Worten ausgeübt wird. Jemanden unter Druck setzen. Manipulieren, das können Christen auch. Manipulieren, warum manipulieren, das geht sehr gut. Tyrannisieren, verleumden, beleidigen, jemanden heruntermachen. Jemanden fertig machen, das geht sehr gut mit Worten. Das kann man sogar freundlich machen. Freundlich jemanden runtermachen. Das ist Gewalt, das ist böse. Und wie reagiert der Mensch so ganz von Natur aus, dem solches widerfährt, Böses, indem er Gewalt erlebt? Physisch, psychisch, verbal? Selbstverständlich. Wenn dir jemand böse zuredet, dann reagierst du mit Gegengewalt. Was für Petrus alles andere als eine gute Idee ist und weit davon entfernt ist, was Segnen anbelangt. Aber wir können natürlich jetzt an dieser Stelle fragen, warum sollen wir nicht mit Gegengewalt reagieren? Wir können doch das Unrecht, das einem widerfährt, nicht einfach tolerieren. Wenn wir das tun würden, dann würde doch das Böse, das Unrecht, die Gewalt über die Gerechtigkeit und über das Gute triumphieren, wenn ich das einfach an mir geschehen lasse. Nach Petrus sollen wir segnen, jetzt kommt die Begründung, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu erben. Auf Vergeltung verzichten, erste Begründung von Petrus, nächste Folie, weil Gott uns berufen hat, Segen zu erben. Der Ernst kommt schon noch. Wir haben Geduld. Erste Begründung. Hier haben wir es, weil Gott uns berufen hat, Segen zu erben. Schaut, wer Böses mit Bösem vergilt, der wird nie Segen empfangen. Der wird nie das Gute empfangen, sondern das Gegenteil. Wer Böses mit Bösem vergilt, wer auf Gewalt mit Gegengewalt reagiert, gerät in eine Gewaltspirale. Wer nach der Gewalt greift, wird immer wieder nach der Gewalt greifen müssen, denn sie hat einen unersättlichen Appetit. Die Gegengewalt ist die Mutter von neuer Gewalt. Das ist eine Tragik. Das ist so. Die Mutter von neuer Gewalt, die immer mehr Opfer in ihren verderblichen Sog hineinzieht. Wir reden hier von der Sphäre des Fluches, von dieser Gewaltspirale des Bösen. Und diese Gewalt spielt sich nicht nur zwischen Völkern und Nationen durch kriegerische Aggressionen ab, sondern auch im alltäglichen individuellen Leben an Menschen jeglichen Alters. Du kannst unter den kleinen Kindern bereits sehen, wie die Gewalt ausüben. Die können brutal sein. Du kannst in das Altersheim gehen und du wirst auch dort erkennen, dass dort Gewalt ausgeübt wird. Das ist auch ein Thema, Gewalt an alten Menschen. Das Wahnsinnige dabei, die erlebte Gewalt wird immer an die nächste Generation weitergegeben. Und das macht die Gewalt zu einer der größten weltweiten Herausforderungen mit immensen Folgen. Es gibt ganze Nationen, in denen Generationen heranwachsen von Kindern, wo man sagen muss, das ist eine Saat der Gewalt. Nationen, die nie Frieden haben können, weil Menschen eine Frucht von Gewalt sind. Du kannst nicht mit Menschen Frieden herrichten, die nur Gewalt erlebt haben. Das ist wahnsinnig. Und wenn wir uns bemühen um Frieden in diesen Ländern, für die Fachleute ist es hoffnungslos. Eine Generation gibt es der anderen weiter. Gewalt. Das ist das Böse. Das ist die Sphäre des Fluches. Der wirtschaftliche Kollateralschaden von jährlich geschätzten 7 Billionen Dollar ist nur die eine Seite. Für die WHO, Weltgesundheitsorganisation, sind die Auswirkungen von Gewalt verlorenes Leben, zerstörte Gesundheit. Ihr Lieben, das macht unser Planet so hoffnungslos. Keine Chance auf Frieden. Weil die Frucht der Gewalt zu groß ist. Wer kann die Gewaltspirale in dieser Welt, die Kettenreaktion des Bösen, die uns ins Verderben zieht, durchbrechen? Und wie? Gibt es Hoffnung für diese Welt? Die Hoffnung für diese Welt, die liegt in Jesus Christus, von der Petrus in Kapitel 2 bezeugt, 1. Petrusbrief, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, er erlebte Gewalt, auch verbale Gewalt, der geschmäht, nicht wieder schmähte, keine Gegengewalt. Leidend nicht drohte, verbale Gewalt, Gegengewalt, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben können. Aus diesem Bann des Fluches herauskommen können, unter den Segen von Gott. Christus durchtrennte die Kettenreaktion der Gewalt, indem er die Gewalt selber an sich einsteckte und auf Gegengewalt verzichtete, sondern sich dem überließ, ganz im Vertrauen auf Gott und auf sein gerechtes Handeln und Richten. Am Gekreuzigten zerschellte das Böse. Am Gekreuzigten ist die Gewalt an ihr Ende gekommen und im Auferstandenen triumphiert das Recht über das Unrecht. Wäre Christus nicht auferstanden, würde tatsächlich das Unrecht triumphieren. Christus ist auferstanden. Er triumphiert das Recht über das Unrecht, das Leben triumphiert über den Tod. Während die Gewalt uns das Leben raubt und krank macht, beerbt uns Jesus mit seinem Segen, mit Leben, macht uns heil, indem wir uns ganz Jesus überlassen, der das Böse besiegt hat. Können wir Befreiung von Gewalt und Vergeltung empfangen. Indem wir im Vertrauen auf Christus auf Vergeltung verzichten, werden wir zu Segensträgern. Ich sage es nochmals. Indem wir im Vertrauen auf Jesus auf Vergeltung verzichten, werden wir zu Segensträgern befähigt zu segnen. Und indem wir das tun, durchtrennen wir die Kettenreaktion des Bösen, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu erben. Aus der Sphäre des Fluchs hinaus, in die Sphäre des Segnens. Aber was heißt das praktisch? Wie können wir segnen, anstatt zu vergelten? Wir kommen zum zweiten Punkt. Wie können wir segnen und nicht auf das Böse verzichten? Zu vergelten, segnen, zweiter Punkt, indem wir das Böse überwinden. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück. Dass sie nicht Trug reden, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Segnen, wie können wir segnen? Indem wir das Böse überwinden. Und wie können wir das tun? Für Petrus sind es zwei Schritte. Im ersten Schritt geht es darum, Folie, das ist der erste Schritt, sich nicht zum Bösen hinreißen lassen. So überwinden wir das Böse. Sich nicht zum Bösen hinreißen lassen. Also es geht um eine Handlung, die wir nicht tun sollen. Es geht darum, dass wir uns weigern. Dass wir mit dem Bösen nichts zu tun bekommen, dass wir zum Bösen auf Distanz gehen. Es geht darum, dass wir uns nicht hinreißen, uns verleiten lassen zum Bösen. Und wie können wir das tun? Petrus' Antwort kann uns erschrecken. Der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück. Sorry, habe ich das richtig gelesen? Der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück. Das Böse, das ist nicht fernab. Das Böse ist, das ist nicht beim anderen. Oder dieser oder jener. Das Böse ist auch nicht das Böse in dieser Welt. Weit von mir entfernt. Das Böse ist mir sehr nahe. Das Böse ist mir so nahe. Ja, das Böse ist sogar in mir. Das Böse ist auf meiner Zunge. Auf meinen Lippen. Vielleicht haben wir uns im Griff, nicht gewalttätig zu reagieren, wenn uns Böses widerfährt. Wir sind ja gut erzogen. Wir sind gebildet. Das macht sehr viel aus. Es gibt Völker, die nur Gewalt erlebt haben, keine gute Erziehung und keine Bildung. Auch die neutestamentliche Kultur war ganz stark so geprägt. Darum sagt Paulus, Voraussetzung für ein Ältestenamt, Gemeindeleitung, er soll kein Schläger sein. Für uns ist das hirnrissig, das ist ja logisch. Wir lösen unsere Probleme nicht mit der Faust. Trotzdem hat man das gemacht. Heute sind wir gebildet, wir machen das nicht. Wir sind anständig, wir lösen die Konflikte anders. Also wir haben es im Griff. Aber ich frage hier trotzdem, haben wir uns im Griff, unsere Zunge vor der Gewalt des Schimpfwortes zurückzunehmen? Haben wir da uns im Griff? Zunge und Lippe zurückhalten, dass sie nicht trugreden, sagt da Petrus. Wie schnell passiert das? Können wir mit meiner Frau reden, wie schnell mir das passiert? Trug über jemanden reden passiert, wenn ich über jemanden etwas höre oder sehe und mir dann meine Gedanken dazu mache und anfange zu interpretieren. Und es muss uns immer bewusst sein, wenn ich etwas über jemanden höre oder sehe, dann höre ich und sehe ich nur etwas, aber nicht alles. Einen kleinen Ausschnitt, das ist immer so. Ich sehe etwas, ich sehe nicht dahinter. Ich sehe schon gar nicht alles. Also, ich höre und sehe etwas von jemandem und ich mache mir meine Gedanken und beginne zu interpretieren. Und wenn ich dann nicht alle Fakten über jemanden gehört habe, wisst ihr, was dann passiert? Wenn ich mir mein Bild mache über den anderen, von dem ich etwas gehört habe, dann entwickle ich ein Trugbild. Ein Trugbild, in welchem die Person ganz schlecht wegkommt. Ich bastle mir ein Bild zusammen von dem, was ich gehört habe. Ein Bild, in dem die Person ganz schlecht wegkommt. Und mir die Gründe liefert, über diese Person schlecht zu denken und schlecht zu reden, wenn sie nicht da ist mit anderen. Dann kommt das Schlechte. Ich weiß ja um diese Person. Ich habe es ja gehört. So ist sie. Sich nicht zum Bösen hinreißen lassen. So beginnt's. Ich bringe euch da ein Beispiel, ein Paradebeispiel, selbst erlebt in der eigenen Gemeinde. Kleine Geschichte, aber es ist wirklich so wahr. Ich tausche einfach die Namen aus. Da haben wir die Hauptperson, heißt Erwin. Beginne gleich mit ihm. Der Erwin, 75 Jahre, ein Urgestein der Gemeinde, ist da geboren worden, ein bisschen vergrämt, hat so erlebt, wie die Gemeinde sich verändert hat. Man hört so bei den alten Leuten, man hat mir die Gemeinde weggenommen, sie ist nicht mehr so wie früher, die Musik ist mir nicht mehr so, überhaupt und alles anders. Ein bisschen ein schwieriger Mensch. Wenn der kommt, dann motzt er immer. Also das heißt, nein, wenn er kommt, dann sagt er nichts. Und wenn er dann mal was sagt, dann motzt er. Nie etwas Gutes. Darum etwas schwierig. Und wenn man einmal im Jahr Gemeindeversammlung hat, dann steht er auf und dann motzt er aber recht. Solche Leute liebe ich. Ironisch, oder? Da kommt mir die Galle auch hoch. Also er hat schon Dinge durchgegeben, wo ich mir gesagt habe, hey Mensch, hey, komm, bleib doch zu Hause. Was kommst du da, die Leute ärgern und dich selbst machst du fertig und uns machst du fertig. Was hat das mit dem Christsein noch zu tun? So. Also wenn ich dann so, manchmal denke ich auch so, ziemlich schlecht über eine Person. Also es ist der Erwin. Der sitzt im Gottesdienst, immer an seinem Stammplatz. In diesem Gottesdienst hat Thomas die Moderation, wie du sie gehabt hast. Ein junger, dynamischer Mann, vor noch nicht langer Zeit zum Glauben an Jesus gekommen, sehr begabt, guter Redner, moderiert hervorragend. Aber einer, den man ermutigen muss. Muss ihn ermutigen. Ist noch am Anfang des Glaubens. Er moderiert und nachdem er so anmoderiert hat, ist der Lobpreis teilgekommen. Die Lobpreisband hat sich auf die Bühne gemacht und haben angefangen, Lobpreislieder zu singen. Und der Thomas, der Moderator, ist dann zu den Leuten gegangen, hat sich auch niedergesetzt. Und dann, die ersten Lieder sind losgegangen, dann ist er aufgestanden. und hat so Gott gelobt. Wunderbar, da freue ich mich. Nur, der Erwin sitzt hinter ihm, an ihm und er sieht mich nicht mehr nach vorne. Versteht ihr, was das Problem ist? In dem Moment, wo Thomas Gott lobpreist, der Erwin sitzt hinter ihm, er sieht nicht mehr nach vorn, steht der Erwin auf und geht durch den ganzen Gottesdienstraum nach Hause. Und das hat Rudi, ein Gottesdienstbesucher und viele andere auch gesehen. Und alle haben sich ihre Gedanken gemacht. Wieder mal typisch, dieser Erwin. Es ist unglaublich. Der Rudi ist zu Thomas gegangen, zum Gottesdienstmoderator, den man motivieren muss. Und hat ihm gesagt, du los. Du kannst doch nicht einfach vor die Leute hinstehen und aufstehen, wenn die nicht mehr nach vorne sehen. Du musst sitzen bleiben. Du hast diesen vergrault und darum ist er aus dem Gottesdienst gelaufen. Und hat ihn ein bisschen zusammengestaucht. Dabei hat er das so von Herzen gemeint. Zusammengestaucht, weil er keine Rücksicht genommen hat auf den, der nicht aufstehen wollte. Also der Thomas war auch frustriert. Ich habe dort mal nicht die Predigt gehabt, das war mein zweiter Pfarrer. Wir haben zwei Pfarrer da bei uns in Salzach. Hat mir dann auch davon erzählt und hat auch gesagt, das macht ihm schon sehr zu denken. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, dieser Erwin, also jetzt muss ich handeln. So geht es einfach nicht weiter. Das dulde ich einfach nicht mehr, dieses Verhalten. Also wenn der wegen dem zum Gottesdienst herausläuft, was soll das? Unser zweiter Pastor hat sich dann die Mühe gegeben und hat das Gespräch gesucht. Er wollte zuerst mit diesem Erwin direkt. Das hat nicht funktioniert. Dann hat er das Gespräch gesucht mit jemandem, der ihm sehr nahe stand. Und dann hat sich das geklärt. Wisst ihr, warum dieser Erwin aus dem Gottesdienst herausgelaufen ist? Als der Thomas aufgestanden ist. Er hatte Durchfall. Er hatte Durchfall. Und wer Durchfall hat, der geht am besten sehr schnell raus. Das wissen wir, oder? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, als ich das gehört habe. Da muss ich Buße tun. Wie habe ich innerlich gegen diesen Mann wieder gewettert? Wie habe ich gegen ihn schlecht geredet mit anderen? Wieder typisch. Mein Bild, das ich von ihm habe, das hat sich zementiert. Das bestätigt mein Bild über ihn. Ist ein Trugbild. Hat mich beschämt. Ich habe das nachher dem Rudi gesagt, dem Gottesdienstbesucher, der den Thomas maßgeregelt hat. Er ist zum Thomas gegangen und hat gesagt, es tut mir leid. Das war nicht richtig. Er war auch beschämt. Und der Thomas, der war ermutigt, dass er nichts falsch gemacht hat. Das ist ein ganz einfaches Beispiel im Gemeindealltag, wo wir Trugbilder aufrichten und statt einander zu segnen, einander anfangen, Scheltwort mit Scheltwort zu vergelten. Böses einander zu tun mit unserer Zunge. Da geschieht's, das Böse. Segnen heißt, das Böse überwinden, indem wir uns nicht zum Bösen hinreißen lassen. Und das tun wir, indem wir unsere Zunge und Lippen zurückhalten. Denkt an Durchfall. Das hat mit Segnen etwas zu tun. Versteht ihr? Denkt an Durchfall. Das hat mit Segnen sehr viel zu tun. Halte deine Zunge und deine Lippen zurück. Zweitens, segnen, indem wir das Böse überwinden. Da haben wir es schon. Ernst wird immer schneller, jetzt muss ich auch vorwärts machen. Sich vom Bösen abwenden. Er wendet sich vom Bösen ab. Schaut, das ist Petrus auch sehr realistisch. Er weiß, wie schnell wir uns doch mit dem Bösen verfangen. Wir können uns manchmal sehr viel Mühe geben, dass wir uns echt hinreißen lassen, aber sehr oft sieht die Realität so aus, dass wir bereits in Beschlag genommen worden sind vom Bösen. Es hat uns. Und wenn es dich erwischt hat, sagt Petrus, hey, dann kehr um, dann wend dich ab, trenn dich vom Bösen. Wie sollen wir das tun? Er wendet sich ab vom Bösen. Antwort, wie können wir das tun? Und tue Gutes. Wenn wir uns entscheiden, das Gute zu tun und anfangen, das Gute zu tun, dann können wir das Böse nicht mehr tun. Ein wichtiges Prinzip in der Frage, wie wir das Böse in unserem Leben überwinden können. Die Psychologie spricht von Ersatzhandlungen. Schaut, wer anfängt, das Gute zu tun, kann nicht zugleich das Böse noch tun. Das geht nicht. Beginne das Gute zu tun und du tust das Böse nicht mehr. Du kannst nicht beides tun. Aber ich möchte doch nochmals grundsätzlich die Frage stellen, wie sieht das aus, das Gute tun, wenn mir Unrecht widerfahren ist, wenn mir Böses widerfahren ist. Wie kann ich das Gute tun, wenn ich Gewalt erlebt habe und vielleicht immer wieder Gewalt erlebe? Vielleicht verbale Gewalt. Ich werde mal ganz konkret. Du erlebst von deinem Ehemann immer wieder, wie er dich fertig macht, runtermacht mit Worten. Oder du erlebst nicht nur psychische Gewalt, vielleicht schlägt er dich auch immer wieder mal. Das gibt's auch unter Christen, ihr Lieben. Sonntagmorgen fromm reden. Und zu Hause in der Ehe ist Gewalt an der Tagesordnung. Hey, das ist furchtbar. Das gibt's. Was sollst du nun an Gutem tun, wenn dein Ehemann dich runtermacht, ständig, permanent und dich sogar noch schlägt? Sollst du ihm dann immer, nachdem er das gemacht hat, ein Lieblingsmenü kochen? Das ist eine schwierige Frage. Petrus lässt uns in dieser Frage nicht hängen. Wir müssen nur ins zweite Kapitel zurückblättern, wo er mit seiner Unterordnungsethik beginnt. Unterordnung ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und er bezieht das zuerst auf die staatliche Ordnung. Er sagt, ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie eingesetzt, um die zu bestrafen, die Böses tun. Und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Das ist hochspannend, was Petrus hier sagt im Zusammenhang des guten Tuns. Sich von Bösen abwenden durch Gutes tun kann tatsächlich bedeuten, sich auf die staatliche Gerichtsbarkeit zu berufen und Klage bei der Strafverfolgungsbehörde einreichen und zur Polizei gehen. Eine Anzeige erstatten. Das kann heißen, Gutes tun. Ich denke da an häusliche Gewalt, wie ich das erwähnt habe. Eine Person, die permanent häusliche Gewalt erlebt. Da können wir als Gemeinde nicht einfach zuschauen und sagen, ja, sei einfach umso lieber mit ihm. Es geht um ein Verbrechen. Und dazu hat Gott den Staat eingesetzt, um das Böse in Schranken zu halten. Das geht so einfach nicht. Nur so kann Gewalt gestoppt werden, wenn der Übeltäter von seinem Unrecht überführt und bestraft wird. Ich denke da an die Situation damals mit meinem Sohn, der Jonas. Er ging noch zur Schule. Er wurde eines Tages von einer Gruppe Jugendlicher, Gleichaltriger, bedroht, geschlagen und blutig verletzt. Ich ging mit ihm zur Polizei. Haben eine Anklage gemacht, die haben eine Fahndung in die Wege geleitet. Nach 2-3 Tagen wurden die jugendlichen Täter gefasst. Ich kann mich noch erinnern, als ich sie gesehen habe, da in das Gerichtsgebäude hineinzumarschieren. Die waren recht down. Das hat ihnen gut getan. Die Gewalt hörte damals auf. Aber dazu noch etwas. Sich vom Bösen abwenden, indem wir Gutes tun. Dazu gehört für Petrus auch, er suche Frieden und jage ihm nach. Die Strafbehörde kann das Unrecht in Schach halten, aber sie kann das Unrecht nicht aus der Welt schaffen. Die Strafbehörde kann Unrecht in Schach halten, aber kann den Frieden nicht herstellen. Dazu braucht es Vollmacht von Gott. Und die schenkt er uns in Jesus Christus, Vergebung zu empfangen und Vergebung weiterzugeben. Es ist sehr bewegend, was man hört von den Christen in Ägypten, die zurzeit enorm Schweres erleiden, Gewalt erleiden, Böses erleiden, Unrecht erleiden, wie sie aufstehen und öffentlich den Tätern vergeben. Die muslimische Welt kann das nicht verstehen, was da abgeht. Es ist für sie tief beeindruckend, was da vor ihren Augen abgeht, wenn Versöhnung, Vergebung ausgesprochen wird. Segnen, indem wir das Böse überwinden. Warum sollen wir das tun? Begründung. Zweite Begründung, nächste Folie, nächster Klick. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, ist schon spannend. Wir sollen segnen, indem wir das Böse überwinden, weil wir dann das Leben lieben können und weil wir dann gute Tage sehen können. Jetzt soll mir mal einer sagen, das Christsein ist nicht lebensfördernd oder das Christsein ist lebens- und genussfeindlich. Das Gegenteil davon. Also ich sage es mal so ganz locker, wenn du das Leben lieben willst, wenn du ein gutes Leben haben willst, wenn du gute Tage sehen willst, wenn du möchtest, dass es dir gut geht, dann lass dich von Jesus segnen und beginne zu segnen, indem du dich nicht zum Bösen hinreißen lässt. Und es dich gepackt hat, dann trenne dich davon. Ein letzter kurzer Punkt, dann bin ich dann gerade am Ende. Punkt 3, segne, indem wir zu Gott flehen. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und sein Ohr auf ihr Flehen. Wie sollen wir segnen? Warum? Petrus dritte Begründung, weil Gott den Gerechten sieht und hört, wenn er zu ihm fleht. Und was sollen wir dann Gott anrufen? Wozu sollen wir ihn anflehen? Zwei Dinge. Erstens, dass wir ihm vertrauen können. Du hast ein wunderschönes Einleitungswort gehabt, was mit Beziehung ganz stark ist. Liebe, Zeit und Vertrauen. Das ist ein ganz starkes Wort, auch in der Beziehung zu Gott. Der Gerechte, den Gott hört, das ist nicht der Selbstgerechte. Das ist derjenige, der auf die Gerechtigkeit vertraut, die Gott ihm in Jesus Christus geschenkt hat. Dass wir glauben und vertrauen können. Wisst ihr, Glaube, das ist nicht etwas, das wir selbst machen können. Glaube ist kein Werk. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist ein Geschenk von Gottes, um das wir bitten müssen. Dass wir Jesus vertrauen können, gerade in diesen schwierigen Situationen, wo uns Unrecht geschieht. Da geht es letztlich nur noch um das Vertrauen. Wenn ich nicht mehr vertrauen kann, dass Gott das in seine Hände nimmt und dass Gott es regelt für mich, dann greife ich zur Selbstjustiz, dann greife ich zur Gegengewalt. Das ist eine Kapitulation des Vertrauens. Dass wir vertrauen können in diesen schwierigen Situationen, wo wir auch Leiden aushalten müssen, wo wir einstecken müssen und das tut weh. Aber darin zu vertrauen, Jesus, du regelst diese Sache für mich, der du das Böse überwunden hast und besiegt hast. Ich warte auf dich. ich übe keine gegene Gewalt aus. Und zweitens flehen wir Gott darum, dass sein Segen durch uns zu anderen fließen kann, dass er durch uns die Kettenreaktion des Bösen, die Gewaltspirale durchtrennen kann, dass wir das Böse überwinden können und so in dieser Welt, die keine Hoffnung hat, zur Hoffnung werden. Amen. Wie geht's weiter? Soll ich noch beten? Gut. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das kostbare Geschenk deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir, Jesus Christus, für dein Wirken, für dein Kommen. Wir danken dir, dass du das Böse für uns eingesteckt hast. Du bist daran zerbrochen. Wir danken dir für Ostern, für diesen Triumph, dass du das Böse besiegt hast, es zum Schweigen gebracht hast. Wir danken dir, dass das Recht triumphiert über das Unrecht. Bei dir finden wir diese Gerechtigkeit. Wir danken dir, dass du die Todesspirale, die Gewaltspirale, die Sphäre des Fluches durchbrochen hast. Und in dir dürfen wir teilhaben an diesem Sieg. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu Hilfe kommst, unsere Zunge und Lippen zurückzuhalten, dass sie nicht Trug reden. Hilf uns damit, dass wir zu Segensträgern werden können. Hier, wo du uns hingestellt hast, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, da in dieser Gemeinde, in dieser ganzen Gegend, wo Hoffnung gesucht, aber nicht gefunden wird. Schenke, dass wir als Gemeinde hier deine Hoffnung wieder weitergeben können. Amen.